Der Predigtext steht bei Lukas 9, Abvers 57. Lukas 9, Abvers 57. Es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Drei Menschen, die Jesus begegnen und offensichtlich gemerkt haben, dass Jesus ein anderer ist als so die Schriftgelehrten und Rabbiner und Wanderprediger, die offenbar etwas von der Einzigartigkeit Jesu erkannt haben. Der eine hätte sonst nicht gesagt: Ich will dir folgen, wo du hingehst. Das ist ein Wort. So viele Menschen unter uns gibt es doch, die sagen: Ich will evangelisch sein, ich will in die Kirche gehen, ich will mich an dieses und jenes Gebot halten. Hier sagt einer: Ich will dir folgen, Jesus. Das ist ein Wort. Das ist ein Entschluss. Das gehört zum Glauben dazu, dass man diesen Entschluss fällt. Ganz klar sagt: Ich will nicht nur religiös sein, sondern ich will dir, Jesus, folgen. Ich gemerkt habe, das ist richtig. Ich will. Glauben ist auch ein Willensentschluss, den man Jesus persönlich mitteilt. Haben Sie das getan? Haben Sie Jesus persönlich gesagt: Ich will dir folgen, dich meine ich. Nicht nur will ich meine Religiosität vervollständigen, sondern dich meine ich. Sagen Sie das, Jesus, wenn Sie es nicht getan haben. Und ne, das ist das Richtige, das wäre der richtige Weg. Man wächst nicht in einen Glauben so einfach hinein, sondern irgendwann einmal merkt man dann: ich muss es Jesus persönlich sagen. Und ich muss meinen Willen ihm ganz persönlich gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich will dir folgen, sagt er. Aber erstaunlich, Jesus ist gar nicht Feuer und Flamme, sagt: Ha, endlich einer, der mir nachfolgt. Sondern Jesus, ja, warnt ihn direkt. Jesus hat ein Aber: Die Füchse haben Gruben und die Vögel und den Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Hast du gemerkt, was du da eigentlich tust, wenn du mir nachfolgen willst? Hast du die Kosten überschlagen? Oder ist das so eine Begeisterung? Du sagst, da sind jetzt eine ganze Reihe andere, die das auch machen. Und es ist eine Bewegung, die durchs Land geht. Ich will auch. Hast du die Kosten überschlagen? Du, das kostet einiges. Ja, was kostet es denn? Jesus sagt, es kostet noch mehr als das Existenzminimum. Jesus kam ja, in der Erzählung vorher steht es, gerade durch Samarien durch und wollte in einem Dorf übernachten. Und in dem ganzen großen Dorf war kein Bett für ihn frei. Keine Familie hat ihn aufgenommen. Nichts zu machen. Oh, die Jünger waren ärgerlich und haben gesagt, sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen? Das kannst du dir doch nicht bieten lassen, du großer Herr. Die müssten dir hier doch Platz machen, sofort. Wollen wir es denen nicht zeigen, wer du bist? Jesus sagt hier, ich habe nicht, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ich habe kein Zuhause, keine gesicherten Verhältnisse. Es geht noch unter das Existenzminimum. Wenn man jemand pendelt bei uns, dann lässt man ihm wenigstens Tisch, Bett und Fernseher. Jesus hat es nicht. Unter das Existenzminimum. Das heißt auch, bist du bereit, da mitzugehen? Oder hast du das so ein bisschen ahnungslos gesagt? Denn Jesus ist auf dem direkten Weg ans Kreuz. Und es heißt dann, die alle Jünger verließen ihn. Petrus hat ja auch gesagt, ich werde dir folgen, wohin das auch geht. Und sehr bald hat er dann klein beigegeben und war einen anderen Weg gegangen. Bist du bereit, die Kosten zu tragen? Es ist blamabel, wenn man anfängt und dann auf halber Strecke bleibt. Genauso wie wenn wir so durch ein Einkaufszentrum gehen und einen Wagen vor uns herschieben und aus den Regalen das und das rausholen. Oh, das hätte ich auch noch gerne, das ist gut, das schmeckt so gut. Und darüber freuen sich die Kinder und so weiter. Und dann hat man den ganzen Wagen voll und kommt zur Kasse. Und dann sagt die Kassiererin, es ist schön, dass Sie das alles kaufen wollten, aber wenn Sie es nicht bezahlen können, lassen Sie es mal hier. Dann wird das so zur Seite geräumt. Das ist blamabel, wenn man dann die Hälfte stehen lassen muss, weil man nicht genug Geld hat. Denn so auch im Leben mit Jesus. Wissen wir, was das heißt, wenn wir sagen, ich will dir folgen, dann macht Jesus ganz deutlich, es geht um die Bereitschaft zum Verlieren, auch unter die Existenzsicherheit. Ich werde dir nicht ein angenehmes Leben anbieten, ich werde dir nicht dein Leben ausstaffieren, sondern du gehst dann in ein Leben hinein, was nichts hat, außer einem mächtigen Gott. Ein Psalmbeter hat das gesagt, ich weiß von keinem Gute außer dir. Jesus sagt, Nachfolge, dann musst du bereit sein, so mitzureden und dich nicht auf Dinge zu verlassen, dich nicht darauf zu verlassen, dass du ja da und dort und hier deine Existenz irgendwo im Griff hast. Du bist ja schließlich gesund und dich darauf verlassen. Du hast doch schließlich ein Einkommen, dich darauf verlassen. Du hast doch schließlich ein Zuhause, dich darauf verlassen. Nein, ich weiß von keinem Gute außer dir, dass wir uns auf nichts anderes verlassen als auf diesen unsichtbaren Gott, der auch einzig verlässlich ist. Das ist deshalb gar keine große Geschichte. Wenn wir nur nicht so töricht wären. Es ist gar keine so große Geschichte, sich auf Gott zu verlassen. Er ist verlässlich. Er ist das einzige Verlässliche. Aber wir verlassen uns gerne auf Dinge, die gar nicht verlässlich sind, sondern die uns vergehen. Bist du dazu bereit? Oder war das nur so eine Begeisterung? Als du sagtest, ich will dir folgen, ist es bei uns? Worauf verlassen wir uns? Wirklich, ich weiß von keinem Gute außer dir. Sie kennen alle dieses Lied von Martin Luther. Eine feste Burg ist unser Gott. Gibt diese Strophe. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Wir haben das Lied neulich gesungen, da haben wir diese eine Strophe ausgelassen. Nämlich sehr anspruchsvoll, was er gesagt hat. Ne? Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib. Nehmen Sie unsere Gesundheit. Das kann man nur singen in dieser Haltung. Ich weiß von keinem Gute außer dir. Bin nicht gesichert durch meine Gesundheit und durch meine Familie oder was es auch sein mag. Das sind die Kosten der Nachfolge. Aber dann merkt man, wir haben einen Herrn, der es wert ist. Der zweite, der wird von Jesus selber angesprochen. Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Er sprach aber, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ich komme, klar, ich folge dir nach, aber ich muss gerade noch etwas erledigen. Und Jesus, du wirst auch dafür Verständnis haben, denn es geht um die Beerdigung meines Vaters und das ist ja schließlich nicht irgendjemand. Der hat doch viel für mich getan und das gebietet die Pietät, dass ich da wenigstens noch dabei bin. Die Beerdigung mag ein bisschen länger gedauert haben als bei uns heute, aber es war abzusehen, wann es vorüber ist und wann dann auch dieser Jesus nachfolgen konnte. Eigenartig. Jesus geht auf diese Pietät nicht ein. Er lässt ihm diese kurze Zeitspanne gar nicht, sondern sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Die können doch Tote gar nicht, können doch gar nicht andere begraben. Offensichtlich sind hier geistlich Tote gemeint. Menschen, die zwar biologisch leben, aber nicht dieses eigentliche Leben aus Gott, sich haben wieder schenken lassen von Jesus. Die Verbindung mit Gott bekommen haben, der Geist Gottes sie erfüllen und treiben und führen kann. Das ist erst eigentliches Leben. Das ist eigentlich der Anfang. Menschen zu diesem Leben, das Jesus uns anbietet, zurückkommen. Sagen, Herr, ich bin geistlich tot. Lebe zwar, aber nicht von dir her, nicht aus deinen Quellen, sondern aus meinen Quellen und was dabei herauskommt, ist auch wieder nichts anderes als Tod. Nichts Lebendiges, nichts Lebensschaffendes, nichts, was dich ehrt. Ich komme zu dir und bitte dich um dieses Leben aus mir. Es gibt also in unserer Welt geistlich Tote und geistlich Lebendige. Durch Jesus Christus gibt es geistlich Lebendige. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben sollten. Wer hat das Leben? Wer ihn, Jesus, hat. Wer das Leben, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Der lebt nur biologisch und lebt an dem eigentlichen Sinn vorbei. Jesus haben, darauf kommt es an heute. Und er ist da. Ihn kann ein jeder von uns heute haben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Als geistlich lebendig gewordener, gib dich nicht mit den Dingen ab, die nicht Tote zum Leben bringen, die nicht eigentlich diesem Gebot entsprechen. Gehe hin, verkündige, damit Tote zum Leben kommen, damit Menschen zu dem eigentlichen Leben finden, damit sie Jesus Christus kennenlernen und merken, was sie an ihm haben. Gib dich nicht ab mit Dingen, die andere auch ganz gut tun können. Leute, die aber nicht anderen von Jesus weitersagen können, weil sie Jesus selber nicht kennen. Er ruft ihn zu seinem eigentlichen Auftrag. Und deshalb lässt er ihn dieses zuvor nicht, dieses zuerst. Obwohl es etwas Gutes ist und etwas Pietätvolles. Wir hören hier von der Vorrangigkeit der Nachfolge. Nichts ist mehr wichtig außer dem Gebot Jesu. Lebe nicht nach dem, was üblich ist. Richte dich nicht darauf ein, sondern richte dich nach dem Auftrag von Jesus. Das ist Nachfolge. Und da duldet Jesus offenbar keinen zuvor, weil wir dann mit Uneigentlichen beschäftigt werden. Wer Jesus nachfolgen will, muss wissen, dass Jesus uns einen Auftrag gibt. und dass dieser Auftrag vorrangig ist vor allem anderen. Was wir uns so einrichten, was wir so für gut und richtig und anständig und moralisch halten. Der Dritte, er kommt zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Hat auch so ein zuvor. Hat auch noch etwas, was noch zu erledigen ist vorher. Er will gerne kommen, ja, aber zuvor noch mal so richtig feiern. Jetzt geht es ja in den Auftrag Jesu hinein und an die Arbeit und das wird alles nicht mehr so sehr zum Feiern sein. Jetzt noch mal richtig feiern, mit den Freunden noch mal richtig fröhlich sein. Was tut er damit eigentlich? Er tut doch so, als käme jetzt etwas ganz Schlimmes. Nämlich der Dienst für Jesus. Und da wird es traurig. Was macht er eigentlich mit diesem Herrn? Er meint, das eigentliche Leben, das spielt sich bei den Freunden ab. Will er noch ein bisschen genießen. Er hat nicht gemerkt, dass es jetzt ums Genießen ginge. Jetzt um die Freude ginge bei Jesus selbst. Und er schiebt deshalb Dinge vor. Ist das bei uns nicht auch so? Dass wir anderes viel mehr genießen und viel mehr darüber freuen, als über den Dienst Jesu. Eigenartig. Den vorherigen, den möchte ich mit dem Abraham vergleichen. Abraham war einmal in der ähnlichen Lage wie dieser Mann, der da von Jesus angesprochen ist und der dann sagte, zuvor muss ich aber. Abraham bekam von Gott den Auftrag, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und sofort schoss es ihm durch den Kopf, das kann doch nicht sein. Wie kann Gott das von mir erwarten, einen Menschen zu opfern? Dieser heilige Gott kann doch ein Menschenopfer wollen. Das machen die Götzen. Aber doch nicht unser heiliger Gott. Und der einzige Sohn, der Sohn der Verheißung, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht üblich in unserer Religion, dass Menschen geopfert werden. Und er geht aber nicht vor nach dem, was üblich ist, sondern er hält sich in das Wort Gottes und geht hin, sagt es keinem, die hätten ihn mit dem Rücken erklärt. Er sagt es nicht den Knechten, die mitgehen und das Holz tragen. Geht hin und gehorcht Gott. Auch wo es ihm schwerfällt und es ihm gegen den Strich geht, gegen seine Gewohnheit, gegen seine Religion. Er hört auf den Herrn und lässt das Wort Gottes vorrangig sein vor seinen Überlegungen. Hier der Dritte. Er ist in ähnlicher Lage wie die Frau von Lot. Sie kennen die Geschichte, dass Sodom und Gomorra untergehen sollte und Gott einen Boten schickte, der die Familie Lot noch aus Sodom und Gomorra herausholen sollte. Und der hatte ziemliche Last gehabt mit denen, dass er sie überhaupt rausgekriegt hat. Die wollten so gerne da bleiben. Und sagten, hier sind wir wenigstens sicher, hier haben wir unser Zuhause. Hier haben wir unseren Herd und hier haben wir unsere Sachen und wo werden wir hinkommen, wenn wir mitgehen? Ist alles unsicher. Wie dieser Mann hier. Alles unsicher. Ich will noch hier fröhlich sein. Und ja, diese Frau, die dann mitgeht, aber sich umdreht und zurücksieht und doch an dem Alten hängt und seiner Salzsäule erstarrt. Dieses Zwiespältige des Herzens. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Er meint, die eigentliche Freude liegt doch bei den alten Freunden. Nicht in dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, zu pflügen. Das ist eine harte Arbeit, natürlich. Aber da muss man den Blick auf das Ziel richten, nach vorwärts und auf den, der vorangeht und der bei uns sein will, so wie wir gesungen haben. Ich gehe voran. Fällt euch zu schwer, ich stehe euch an der Seite. Ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn. Bin alles in den Streit. Dass wir auf ihm sehen. Und wissen, dass Nachfolge eine heilige Rücksichtslosigkeit fordert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine heilige Einseitigkeit fordert, einseitig auf das Ziel zu sehen, nach der einen Richtung hin. Und die Jünger, die ihm gefolgt sind, hatten sie Mangel? Nie keinen, haben sie gesagt. Nein, ganz bestimmt nicht. Sie haben gemerkt, dass es einiges kostet. Aber sie haben gemerkt, dass der Herr für sie sorgt. Es ist gut, dass Jesus uns dieses sagt, damit wir nicht einfach begeistert losstürmen, sondern wissen, worum es in der Nachfolge geht. Bereit sind, die Kosten zu tragen. Das heißt, uns allein auf Gott zu verlassen und nicht auf die Dinge. Zu sagen, ich weiß von keinem Gute außer dir. Dass wir um die Vorrangigkeit wissen, des Auftrags, den Jesus gegeben hat, gegenüber all dem, was üblich ist und all dem, woran wir uns ach so gewöhnt haben. Und dass wir wissen, dass es um die Einseitigkeit geht, diese Rücksichtslosigkeit, die das Ziel fest im Auge hat und nicht zwiespältig hin und her pendelt. Amen.